Wenn du dir überlegst, deine erste, zweite oder dritte Oberfräse anzuschaffen, dann ist diese Folge hier genau das Richtige für dich. Mein Name ist Heiko und in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Holzwerken und Möbelbau. Die Oberfräse ist neben dem Handhobel, denke ich, das Werkzeug, zu dem mich die meisten Fragen erreichen. Und zu diesem Werkzeug gibt es auch schon ganz viele Videos, es gibt viele Blogartikel, man kann dazu wahnsinnig viel lesen und sich anschauen. Aber dennoch gibt es Fragen, die sich jeden, der eine Oberfräse kaufen will, natürlich immer wieder stellen. Und auf diese Fragen möchte ich dir in diesem Podcast hier versuchen, die ein oder andere Antwort zu geben. Ich fange mal nach und nach mit diesen typischen Fragen an. Eine typische Frage ist natürlich, wie viel Leistung sollte eigentlich eine Oberfräse haben? Und da ist die eindeutige Antwort, tja, kommt drauf an. Es kommt drauf an, was du mit der Maschine machen möchtest. Denn es gibt nicht die universelle Leistungsgröße für alle möglichen Anwendungen. Es gibt Kantenfräsen, die sind sehr handlich, haben dafür aber wenig Leistung. Und es gibt Oberfräsen mit weit über 2000 Watt, die haben dann richtig Wumms, sind aber nicht mehr wirklich handlich. Und dann gibt es noch so ein Mittelding, so die Klasse um die 1400, 1600 Watt. Die sind gerade so noch handlich, haben aber schon ein bisschen mehr Leistung. Und vor allem, du kannst in diese Maschinen schon Fräser mit 12 mm Schaft aufnehmen. Und das ist ein Punkt, der bei der Wahl der Leistungsklasse auch eine Rolle spielt. Denn viele stärkere Oberfräsen bieten dir die Möglichkeit, auch solche Fräser zu benutzen in diesen Maschinen. Und viele kleinere Oberfräsen mit weniger Leistung bieten eben diese Möglichkeit nicht. Es stellt sich also auch die Frage, möchtest du Fräser mit 12 mm Schaft in deiner neuen Oberfräse verwenden oder nicht? Und da ist natürlich wiederum die Frage, wozu braucht man das? Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass diese Fräser stabiler sind. Auch einen 8 mm Schaft wirst du so schnell nicht abbrechen. Es hat mit Laufruhe zu tun, denn ein dickerer Schaft ist vor allem bei längeren Fräsern wirklich sehr, sehr sinnvoll. Du kannst dir also anschauen, bietet die Fräse, für die ich mich interessiere, jetzt die Möglichkeit, einen 12 mm Schaftfräser einzuspannen? Und wenn ja, wie viel Hubhöhe hat dann diese Fräse? Denn was nutzt es dir, wenn du einen solchen Fräser in die Fräse reinbekommst, der aber unten übersteht, weil deine Fräse einfach nicht für so lange Fräser gemacht ist? So würde beispielsweise eine Maschine mit angenommenen 1400 Watt, der Möglichkeit 12 mm Fräser zu nutzen, aber nur 40 mm Hub wenig Sinn machen. Und meines Wissens nach bietet auch kein Hersteller eine Maschine mit diesen Leistungsdaten an. Also das sollte schon irgendwie zusammenpassen. Und daher finden sich in der Leistungsklasse von 1400 bis 1600 Watt auch sehr oft Maschinen mit einem etwas höheren Hub. Da kannst du eben längere Fräser drin benutzen und der Möglichkeit, Fräser mit 12 mm Schaft zu benutzen. Das fehlt bei den kleinen Maschinen natürlich. Und ich sage natürlich, weil du für solche Fräser, die eine gewisse Länge, einen gewissen Durchmesser haben, auch entsprechend Leistung an der Spindel brauchst. Also eine 700 Watt Oberfräse mit 12 mm Spannzange ist irgendwie nicht so sinnvoll. Die erste Frage, die du dir also stellen musst, ist, wie schon eingangs erwähnt, was will ich mit dieser Maschine eigentlich machen? Suchst du eine kleine, handliche Maschine zum Abrunden von Kanten, die du vielleicht auch mit einer Hand benutzen kannst, dann sind diese 500 bis 700 Watt Kantenfräsen wirklich ideal. Suchst du was für den Frästisch, wo mehr Leistung gefragt ist, wo schon mal größere Fräser zum Einsatz kommen, längere Fräser zum Einsatz kommen, dann sollte diese Maschine auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, Fräser mit 12 mm Spannzange zu benutzen und sie sollte mindestens 1400 Watt haben, damit du auch mal größere Fräsungen damit machen kannst. Und diese mittlere Leistungsklasse, die ich auch schon erwähnt habe, die könnte man als Universalfräse ansehen, denn sie sind ein Kompromiss zwischen Leistung und Handlichkeit. Aber Kompromisse haben die dumme Angewohnheit, dass sie auch immer Nachteile haben. Also wenn du so eine Fräse als einzige Fräse haben möchtest, dann musst du dir im Klaren sein, dass die Handlichkeit bei Kantenfräsungen etwas eingeschränkt ist. Du musst diese Fräsen in der Regel mit zwei Händen führen. Das führt dazu, dass dein Werkstück, vor allem kleinere Werkstücke, ja irgendwie fixiert werden müssen. Das kann hier und da schon mal ein bisschen schwierig werden. Für den Frästisch sind diese Fräsen dann schon eher geeignet, aber du musst dir natürlich Gedanken darüber machen, wie baust du eine solche Maschine in den Frästisch ein, wie machst du das mit der Höheneinstellung, wie machst du das mit dem Schalter. Da gibt es bei den größeren Maschinen oft Funktionen, die für den Frästisch eher ausgelegt sind, die den Einbau im Frästisch erleichtern. Aber du kannst dann mit einer solchen Maschine, meine Lieblingsoberfräse ist zum Beispiel eine solche Maschine, die DEWALT 622, sehr viele unterschiedliche Arbeiten machen mit nur einer Maschine. Bei mir ist es auch so, dass ich diese DEWALT-Maschine sehr schätze, weil sie eine wirklich super Absaugung hat, sehr laufruhig ist und es ist noch ein älteres Modell mit einem arretierbaren Schalter. Auf Dauer macht aber wahrscheinlich nur eine Oberfräse, wenn du dich näher mit dem Möbelbau beschäftigen möchtest, nicht so viel Sinn. Da würde ich dir eher dazu raten, zwei Oberfräsen anzuschaffen. Also eine wirklich kleine, handliche, die du schnell gerüstet hast, mal um eine Kante abzurunden und eine etwas größere für anspruchsvolle Arbeiten. Vielleicht macht sogar eine dritte Oberfräse für dich Sinn, wenn du noch einen Frästisch haben möchtest. Wenn du jetzt vor der Frage stehst, was soll denn jetzt die allererste Oberfräse sein, die ich mir kaufen soll, dann würde ich dir in der Tat zu einem kleinen Modell raten. Beispielsweise so eine Multifunktionsfräse wie die kleine Makita oder von Trend gibt es eine, die kannst du als Kantenfräse benutzen, aber die hat auch schon einen Tauchkorb. Es gibt Parallelanschläge dafür. Das sind ganz gute Einsteigerfräsen. Du kannst dich damit an das Thema Oberfräsen richtig schön rantasten und merkst dann auch schnell, wo die Grenzen dieser Maschinen sind. Und wenn du dich dann dazu entschließt, dir eine größere Oberfräse als Ergänzung noch anzuschaffen, dann wird dir die kleine Fräse auch weiterhin immer noch gute Dienste leisten. Das ist also kein rausgeworfenes Geld. Jetzt gibt es aber auch von diesen kleinen Oberfräsen ganz viele unterschiedliche Modelle in unterschiedlichen Preisklassen, unterschiedlich ausgestattet. Und das gilt auch für die größeren und die mittleren Oberfräsen. Es gibt ja einen wahnsinnig großen Markt für Oberfräsen, der von den unterschiedlichsten Herstellern bedient wird. Aber trotzdem gibt es einige Empfehlungen, die eigentlich immer ganz gut sind, wenn es um die Wahl der passenden Oberfräse geht. Da wäre zum einen das verfügbare Zubehör. Du kannst dir für deine Oberfräse ganz viele Zubehörteile selber machen. Vielleicht hast du auch einen 3D-Drucker, dann wird das Spektrum dessen, was du selber machen kannst, sogar noch größer. Aber bestimmte Zubehörteile sind entweder schwer herzustellen oder es lohnt sich einfach nicht, die selber zu machen. Dazu gehören zum Beispiel Parallelanschläge. Eine Oberfräse ohne vernünftigen Parallelanschlag schränkt meiner Meinung nach die Nutzbarkeit dieser Maschine enorm ein. Den Parallelanschlag brauchst du immer dann, wenn du, wie der Name schon sagt, parallel zu einer Kante eine Fräsung machen möchtest. Und dann sollte dieser Parallelanschlag wirklich stabil sein, er sollte sich gut einstellen lassen, am besten über eine Feineinstellung verfügen und idealerweise kannst du dort auch noch eine Absaugung anschließen. Leider vernachlässigen viele Hersteller den Parallelanschlag und das finde ich sehr, sehr schade. Also achte unbedingt darauf, dass du entweder einen passenden Parallelanschlag als Zubehör kaufen kannst oder dass schon ein wirklich guter Parallelanschlag bei deiner Maschine dabei ist. Ich verlinke dir mal ein Video zum Thema Parallelanschlag. Da kannst du schauen, was einen guten Parallelanschlag ausmacht und da gebe ich auch ein paar Tipps zum Kauf. Neben dem Parallelanschlag sind Kopierringe ein sehr, sehr wichtiges Zubehörteil und die lassen sich nicht unbedingt selbst herstellen. Die sollten schon aus Metall sein, man kann auch mal im Notfall mit einem selbst gedruckten aus Kunststoff arbeiten, aber auf Dauer ist das nicht sinnvoll und es gibt leider Hersteller, die auch da nicht besonders viel Wert drauf legen und vor allem im Billigsektor nur einen Kopierring mitliefern und auch sonst keine Kopierringe anbieten. Andere Hersteller haben dann Kopierringe in verschiedenen Durchmessern und es gibt natürlich auch Universalsysteme, das sogenannte Porta-Cable-System. Das besteht aus Messinghülsen mit einem Gewinderring. Da kannst du in einen Adapter die verschiedensten Hülsen einsetzen. Ich habe zum Beispiel Hülsen in metrischen Maßen und auch in Zollmaßen. Damit bin ich wahnsinnig flexibel. Ich kann die gleichen Hülsen auf verschiedenen Maschinen benutzen. Ich brauche nur den entsprechenden Adapter. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Diese Hülsen gibt es nur bis 30 mm Durchmesser und hier und da ist ein 40 mm Kopierring schon mal ganz praktisch. Und auch zum Thema Kopierringe verlinke ich dir mal ein Video, wenn du dir darunter noch nichts vorstellen kannst oder dir vielleicht unsicher bist, ob das wirklich so viel sinnvoller ist als ein sogenannter Bündigfräser. Schau es dir einfach mal an. Das sind so die beiden essentiellen Zubehörteile, die man bei einer Oberfräse unbedingt haben sollte, und da solltest du wirklich darauf achten, dass die in guter Qualität für die Maschine verfügbar sind und am besten auch in verschiedenen Ausführungen. Dinge wie Führungsschienenadapter oder spezielle Absaughauben oder anderes Zubehör kannst du dir in der Tat sehr einfach herstellen. Das muss jetzt also nicht in deine Kaufentscheidung einfließen. Und ein wirklich sehr, sehr wichtiges Kriterium bei der Auswahl der richtigen Oberfräse sollte die Spannzange sein. Es gibt vor allem bei sehr günstigen Modellen Spannzangen, die nur einen Schlitz haben. Du kannst dir gerne mal Bilder von Spannzangen anschauen. Ich verlinke dir auch mal einen Blogartikel, in dem ich die Trend T1 mit der Makita RT vergleiche. Da sind auch schöne Bilder drin und Vergleiche zwischen diesen Spannzangen. Da ist zum einen die einfach geschlitzte, mit der kann man arbeiten, sie ist aber nicht so bequem in der Handhabung und auch nicht ganz so sicher wie eine mehrfach geschlitzte Spannzange. Außerdem ist es auch ganz sinnvoll, wenn du Spannzangen mit verschiedenen Größen bekommst. Die gängigen Größen sind 6,35, also Viertelzoll. Das ist aber eher im amerikanischen Markt verbreitet. Bei uns sind eher 6 mm und 8 mm verbreitet, wobei 6 mm immer mehr an Bedeutung verliert, denn die meisten Fräser, die man so kaufen kann, haben einen 8 mm Schaft oder aber auch einen 12 mm Schaft, wenn es wie erwähnt längere und größere Fräser sind. Ganz nett ist auch, wenn man eine Spannzange mit 12,7 mm bekommt. Das ist ein halber Zoll und da hast du dann eine wirklich große Auswahl an Fräsern, die du in England oder in den USA bestellen kannst. Da gibt es sehr exotische, ziemlich abgefahrene Sachen, die man hier so nicht bekommt. Also es ist ganz nett, wenn man sowas für seine Oberfräse als Zubehör kaufen kann, aber so wahnsinnig wichtig ist es nicht. Wichtig sind wirklich die Durchmesser 8 und 12 mm. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Einsatzfall Frästisch und der ist seit kurzer Zeit sehr speziell geworden, denn es gibt eine neue oder relativ neue EU-Verordnung, die zwingend einen sogenannten Wiederanlaufschutz erfordert bei Oberfräsen. Was hat es damit auf sich? Nun ganz einfach, wenn du eine Oberfräse bewusst oder unbewusst vom Stromnetz trennst, die eingeschaltet ist, dann muss dieser Wiederanlaufschutz dafür sorgen, dass beim erneuten Herstellen der Stromverbindung die Maschine nicht von alleine anläuft. Ein schönes Beispiel wäre, du arbeitest mit deiner Oberfräse, das Kabel bleibt irgendwo hängen, der Stecker geht raus und ja, dann nimmst du deine Oberfräse, hältst die vielleicht ganz ungeschickt fest, steckst dabei den Stecker ein und sie läuft los und dabei könntest du dich natürlich verletzen. Das soll eben verhindert werden. Jetzt ist es aber so, dass bisher Frästische meist so gebaut wurden, dass man eine Oberfräse dort einbaut. Dann hat man einen separaten Nullspannungsschalter, so werden diese Schalter dann genannt, die auch genau das machen. Aber der Wiederanlaufschutz in der Oberfräse und der Nullspannungsschalter passen natürlich nicht zusammen. Das heißt, du müsstest trotz dem bequemen Schalter von außen, der auch diese Sicherheit bietet, die gefordert ist, immer wieder deine Oberfräse unter dem Tisch nochmal von Hand anschalten. Und bei einigen Modellen, wie der bereits erwähnten DEWALT 622, hat der Hersteller den einfachen Weg gewählt und hat die Maschine einfach nicht mehr mit einem permanent gedrückt oder drückbaren Schalter ausgestattet. Das heißt, du musst die Maschine, wenn der Motor laufen soll, immer so benutzen, dass du den Schalter drückst. Das funktioniert natürlich im Frästisch überhaupt nicht. Also wenn du dich entscheidest, eine neue Fräse für den Frästisch anzuschaffen, dann achte darauf, dass die Maschine für den Frästisch-Einbau gedacht ist. Da gibt es mittlerweile 2 oder 3 Modelle, die das ganz elegant gelöst haben mit einem Zusatzmodul, beispielsweise bei DEWALT oder bei Trent. Oder aber du entscheidest dich für einen Fräsmotor, dann brauchst du allerdings auch noch einen entsprechenden Fräslift, in den der Motor dann eingebaut wird. Denn für Fräsmotoren gelten diese Vorschriften nicht, dann kannst du wieder mit einem externen Schalter arbeiten. Und was beim Frästisch-Einbau auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Möglichkeit, Fräser von oben zu wechseln und auch die Maschine von oben bequem in der Höhe einstellen zu können. Auch das ist bei einem Fräslift mit einem dort eingebauten Fräsmotor in der Regel gegeben. Deswegen würde ich im Moment eher dazu raten, einen starken Fräsmotor für einen Frästisch zu benutzen mit Fräslift, statt einer herkömmlichen starken Oberfräse. Das Dumme daran ist, dass diese Kombination leider auch etwas teurer wird als eine qualitativ hochwertige große Oberfräse, aber auch wesentlich mehr Komfort bietet. Was ich inzwischen auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist eine integrierte Beleuchtung. Auch da sparen viele Hersteller leider immer noch. LEDs kosten ja eigentlich nichts mehr. Und die Lösung, wie sie Festool beispielsweise für die OF1010 bietet, die überzeugt mich auch nicht ganz. Da kannst du eine Beleuchtung nachrüsten. Die hat dann einen kleinen Akku eingebaut. Den musst du dann immer wieder aufladen. Und wie das so ist mit Akkus, die sind natürlich immer dann leer, wenn man sie braucht. Ich finde dann eine Lösung, wo die LEDs direkt unterhalb der Spindel positioniert sind und über die Stromversorgung der Fräse laufen, wesentlich besser. Aber auch da gibt es wiederum 2 Varianten. Es gibt Varianten, da geht das LED-Licht einfach an, wenn der Stecker eingesteckt wird. Das heißt, wenn deine Maschine mal über Nacht eingesteckt bleibt, leuchtet die auch vor sich hin. Es gibt aber auch ein bisschen intelligentere Lösungen, bei denen geht dieses Licht nach einer gewissen Zeit, wenn die Fräse nicht benutzt wird, auch einfach aus. Auch das ist heute überhaupt kein Hexenwerk mehr und sollte eigentlich Standard sein. Dann finde ich, sollte eine gute Oberfräse auch über eine wirklich gute Staubabsaugung verfügen. Die DEWALT 622 ist ein Beispiel dafür. Da läuft die Staubabsaugung über die Hubsäule bis runter direkt an den Fräser. Es wird also dort abgesaugt, wo die Späne entstehen. Richtig direkt. Und das ist meiner Meinung nach die optimale Lösung. Diese optimale Lösung gibt es aber nur bei ganz wenigen Fräsen. DEWALT hat jetzt beispielsweise eine neue Akku-Oberfräse rausgebracht. Da hat man dieses uralte Prinzip der 622 wieder aufgegriffen und das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt ist es aber auch so, dass bei vielen Arbeitsgängen die Späne in eine Richtung geschleudert werden, wo sie von der Staubabsaugung von oben schlecht erfasst werden. Und da sind dann Dinge wie Staubfänger, das gibt es zum Beispiel bei Festool, oder aber seitliche Absaughauben sehr, sehr praktisch. Eine seitliche Absaughaube kannst du dir ganz einfach selbst herstellen. Da verlinke ich dir auch mal ein Video dazu. Aber diese Staubfänger, die dann den Fräser so circa zur Hälfte umschließen und die Absaugung wesentlich verbessern, die gibt es meines Wissens nach nur bei Festool und neuerdings auch bei Muffel. Eine gute Absaugung hat jetzt nicht nur den Vorteil, dass dir weniger Dreck um die Ohren fliegt, sondern sorgt auch für eine viel bessere Sicht auf die Frässtelle und sorgt für längere Fräserstandzeiten. Denn wenn so ein Fräser die Späne immer wieder in der Fräsung herumreibt, dann wirkt sich das eben negativ auf die Standzeit aus und auch negativ auf das Fräsergebnis. Es kann sogar im Extremfall, wenn die Späne nicht richtig abgeführt werden, zu Glutnestern führen. Und das wird dann im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Nach so vielem, was ich dir erzählt habe, kommt jetzt mal eine kleine Zusammenfassung. Also als erstes solltest du dir überlegen, wie viel Leistung brauche ich für die Maschine? Was will ich mit der Maschine machen? Soll das eine Kantenfräse sein, eine Universalfräse mit einigen Einschränkungen oder was richtig Großes, das dann hauptsächlich im Frästisch benutzt wird? Dann schau dir das verfügbare Zubehör an. Welche Spannzangen gibt es für die Maschine? Wie gut ist die Absaugung? Und wenn es eine Maschine für den Frästich sein soll, wie gut eignet die sich überhaupt für den Einbau? Ja, und ein Punkt, der nicht ganz außer Acht gelassen werden darf, meiner Meinung nach, ist der Support des Herstellers. Also bietet der Hersteller auch Ersatzteile an. Da sind meiner Meinung nach Bosch und Festool sehr gut aufgestellt. Da kannst du deine Ersatzteile einfach online bestellen über Explosionszeichnung. Wie lange gibt es Ersatzteile für die Maschinen? Du kannst ja einfach mal in diesen Datenbanken schauen, was so die ältesten Maschinen sind und ob da noch Teile lieferbar sind. Da bekommst du einen ganz guten Eindruck davon, wie lange Ersatzteile vom Hersteller vorgehalten werden. Denn mitunter hält so eine Oberfräse schon mal 20, 30 Jahre und da ist vielleicht mal das ein oder andere Verschleißteil wie Kohlebürsten oder ein Motorlager nötig. Du merkst also, die ideale Einstiegsfräse, die ideale Kantenfräse, das ideale Antriebsaggregat für den Frästisch gibt es so eigentlich nicht. Du musst dir schon selbst Gedanken darüber machen, was du haben möchtest und am Ende natürlich auch, was du dafür ausgeben möchtest, denn die Preise schwanken sehr stark. Du bekommst eine günstige Kantenfräse schon für 50 Euro und eine richtig dicke, fette Oberfräse von einem Markenhersteller kann auch schon mal über 1000 Euro kosten. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, was du mit der Oberfräse auf Dauer machen möchtest, dann wäre mein Tipp, kauf dir ein Markengerät, dann hast du immer noch die Möglichkeit, das irgendwann auf dem Gebrauchtmarkt wieder zu einem vernünftigen Preis loszubekommen. Bei irgendeiner Billigoberfräse eines No-Name-Herstellers ist die Chance, da noch überhaupt was dafür zu bekommen, wenn du das beispielsweise bei Kleinanzeigen einstellst, eher gering. Und zum Schluss dieser Folge möchte ich nochmal auf den Gebrauchtkauf so ein bisschen eingehen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit und vom Nachhaltigkeitsgedanken mit Sicherheit auch eine tolle Sache. Aber natürlich auch schwierig, vor allem, wenn du noch wenig Erfahrung mit Oberfräsen hast. Also wenn du eine Oberfräse gebraucht kaufen möchtest, dann schau dir die Angebote wirklich genau an. Denn richtig gute Oberfräsen werden entweder verkauft, wenn sie regelrecht runtergeritten sind von Gewerbetreibenden. Denn auch die wissen mittlerweile, dass man mit Markennamen wie Festool oder Muffel auf dem Gebrauchtmarkt immer noch gute Preise erzielen kann, auch wenn die Geräte wirklich fast schrottreif sind. Und probier die Geräte lieber persönlich abzuholen, mach mal eine Probefräsung, dreh mal die Spindel, wenn die leichtgängig ist, ist das Lager auch noch in Ordnung, hör dir den Motor an, mach der komische Geräusche, schau dir das Zubehör an, schau, dass das Zubehör möglichst komplett ist, damit du nichts für teuer Geld nachkaufen musst. Und wenn das alles passt, dann ist ein Gebrauchtkauf mit Sicherheit auch eine gute Alternative, aber er ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge hier ein paar wichtige Tipps zum Kauf deiner ersten, zweiten, dritten Oberfräse geben. Und wenn dir das noch nicht reicht, ich verlinke dir, wie gesagt, ein paar interessante Videos zum Thema Oberfräse. Und wenn das immer noch nicht reichen sollte, dann mache ich hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe auch einen Online-Kurs zum Thema Oberfräse, dazu verlinke ich dir einfach mal den Trailer. Der wurde aber inzwischen um einige Videos erweitert, die in diesem Trailer noch nicht vorkommen. Der hat mittlerweile etwa 18 Videos und läuft einige Stunden lang, also da vermittle ich dir ganz viel Wissen rund um das Thema Oberfräse. Ja, und das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche dir wie immer einen schönen Tag und hab viel Spaß in deiner Werkstatt.